Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Und wenn ihr das hört, ist, also wenn ihr das gleich zu Beginn hört, um 8 Uhr am Freitagabend, dann ist Karfreitag. Und deswegen habe ich irgendwie das Bedürfnis, euch und dir, Friedemann, einen fröhlichen Karfreitag zu wünschen. Macht man das so im Christentum? Wünscht man sich fröhlichen Karfreitag? Hilf mir bitte.
Mit dieser Begrüßung hast du alles richtig falsch gemacht, glaube ich, was man mal im christlichen Kontext machen kann. Deswegen liebe ich es. Euer atheistischer Power-Podcast ist wieder da, pünktlich zum Tod des Heilands.
Karfreitag ist too soon, um frohe Ostern zu wünschen, oder? Man macht es dann am Sonntag? Okay.
Montag, glaube ich.
Das ist der erste Feiertag, bei dem gratuliert wird, nachdem er vorbei ist. Gut, finde ich toll. Christentum, immer wieder überraschend.
Ja, fantastisch. Ist einfach die beste Kurzgeschichtensammlung der Welt.
Das stimmt wirklich.
Über Ostern reden wir heute nicht. Wirklich?
Genau.
Aber worüber reden wir heute auch nicht?
Über die RKI-Leaks. Nicht, weil wir uns dafür drücken wollen oder weil uns das zu heiß ist oder zu skandalös, sondern weil wir einfach dachten, es kann sie jeder auch lesen.
Also falls ihr es nicht mitbekommen habt, ein Medium, was eher so der verschwörungstheoretischen Ecke zuzurechnen ist, hat darauf geklagt, dass gewisse Dokumente aus der Pandemie aus internen Beratungen des RKI frei zugänglich sind und hat auch Recht bekommen. Also die darf jetzt jeder angucken, diese Dokumente, also wie das RKI so beraten hat und was es dann beschlossen hat und wer da was gesagt hat. Ihr erinnert euch damals und die sind jetzt frei lesbar mit einigen geschwärzten Stellen. Und der Spiegel zum Beispiel hat die auch schon groß ausgewertet. Ja, und wer Lust hat auf die ganz große Corona-Verschwörung, der kann ja mal vielleicht so 3-4 Tage darin lesen. Ich glaube, man findet nicht so viel. Aber Samira hat recht, das kann ja jeder selbst. Worüber reden wir denn heute?
In Anbetracht der Tatsache, dass in letzter Zeit viel Berichterstattung erfolgte über Armut im Allgemeinen, beispielsweise in Bezug auf das Bürgergeld, das diskutiert worden ist, aber auch aufgrund der neuen Zahlen zur Kinderarmut und auch Veröffentlichung des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, haben wir festgestellt, dass es immer wiederkehrende Framings gibt oder Begriffe oder Bezeichnungen, die sich versuchen, der Armut in irgendeiner Form journalistisch oder eben politisch anzunähern. Und da sind uns eben ein paar Sachen aufgefallen, die in den Erzählungen immer wieder reproduziert werden und Subtexte, die damit vermittelt werden. Und deswegen hatten wir überlegt, die besprechenswertesten Begriffe in der Abbildung der Armut einmal zu sammeln, aufzulisten und zu sensibilisieren für das, was sie eigentlich bedeuten.
Und wo wir gerade dabei sind, machen wir sowas Ähnliches auch für den Diskurs über Rechtsextremismus. In den letzten Wochen und Monaten wurde ja da auch viel gestritten, wie immer auch um Wörter. Und wir haben es, glaube ich, auch schon mal irgendwann angekündigt, dass wir uns nochmal genauer anschauen, so, was ist eigentlich rechts, was ist eigentlich rechtsextrem, wie werden diese Wörter verwendet, was könnte man vielleicht anders machen. Und das Gleiche natürlich dann auch noch für das Klima, wo ich das Klima schon nur in Anführungszeichen denken und sprechen kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kann dieses Wort schon nicht mehr hören. Und je mehr man sich mit den Begriffen rund um Klima, Klimakatastrophe, Klimawandel, Klimakrise, Klimakollaps, wie auch immer, beschäftigt, desto mehr merkt man, wir haben überhaupt gar keine Sprache dafür, die diese Menschheitskatastrophe präzise fassen würde. Und vielleicht können wir so ein bisschen anfangen, mal darüber nachzudenken, welche Wörter da brauchbar sind und welche nicht. Aber zurück zum Anfang. Ich habe eben tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben die Wortherkunft von Armut nachgeschaut. Mhm. Und weil ich gemerkt habe, ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Ehrlich gesagt, das Ergebnis war jetzt auch nicht so super spannend. Es gibt einfach ein sehr altes, germanisch verwurzeltes Wort, arm. Und das hieß schon immer eben, ja, jemand, der wenig hat. Aber hatte auch immer schon in verschiedensten Kontexten eine Mitbedeutung oder eine Verschränkung zu vereinsamt, verwaist, verlassen. Was war so das einzig Interessante, was ich jetzt dazu gefunden habe. Und ich habe mich gefragt, in dem Bereich, und darüber werden wir jetzt sprechen, sind viele Begriffe umstritten. Tatsächlich verändert sich da Sprache auch sehr, würde ich sagen. In den letzten 10 bis 20 Jahren haben so manche Begriffe dann eine Karriere gemacht, die du auch gut erklären kannst gleich. Aber arm und Armut ist irgendwie geblieben, oder? Also dieser Begriff ist erstmal unstrittig. Richtig?
Dieser Begriff ist unstrittig, aber interessanterweise einer, vor der sich sowohl journalistisch als auch politisch gescheut wird. Und das ist mir ganz besonders aufgefallen bei der letzten Ausgabe Hart aber fair. Diesen Montag eine sehr sehenswerte Ausgabe über das Bürgergeld, weil dort der Bürgergeldempfänger Thomas Wasilewski in der Runde eindrucksvoll von seinem Leben berichtet hat. Er ist langjähriger Bürgergeldbezieher und ist in diese Situation gekommen, hat 3 Kinder großgezogen, arbeitet gemeinnützig in der Suppenküche, wo er Menschen besonders in kalten Monaten die Möglichkeit gibt, eine warme Mahlzeit zu beziehen. Und dort spricht er als einziger in der Runde auf eine normale Art und Weise über Armut. Mit normal meine ich, dass er den Begriff arm benutzt. Er spricht von Armutsbetroffenheit und er spricht von Armut. Und dem gegenübergestellt kannst du feststellen, dass zum Beispiel ein Philipp Amthor nie von armen Menschen spricht. Oder auch Politiker insgesamt, die den Ausdruck Armut oder arme Menschen scheuen. Und dann kommen eben die Euphemismen zum Einsatz, wie beispielsweise sozial schwach oder bildungsfern. Und das sind schon mal 2 Begriffe, die wir in unserem Lexikon der Bezeichnungen aufnehmen wollten. Sozial schwach, ein super schreckliches Wort. Und was schön ist, in der Taz Futur 2 hatte der Autor und Journalist Arno Frank interessanterweise eine Verbindung hergestellt zwischen dem Begriff sozial schwach und asozial. Mhm. Asozial wurde früher benutzt, um Menschen auszugrenzen, zu diskreditieren und die Abkürzung davon Assi. Also Assi-Familie, ein Jargon, wo Menschen untereinander wussten, das ist eine Familie, die kein Geld hat oder das ist eben eine Familie, die sozusagen außerhalb der Gesellschaft in irgendeiner Form stattfindet. Und asozial ist auch ein Begriff, der auch im Nationalsozialismus eine historische Aufladung erfahren hat, der nochmal andere Konnotationen hatte. Also Menschen, die als nicht Teil der Gesellschaft wahrgenommen werden, die weggesperrt oder ausgeschlossen werden sollen, galten als Asoziale. Und die politische Version jetzt davon ist im Grunde zu sagen sozial schwache Menschen. Weil was es impliziert ist, dass es Menschen sind, die nicht in der Lage sind, sich in eine Gesellschaft zu integrieren oder die nicht die Fähigkeit haben, in einem sozialen Kontext zu funktionieren. Und es ist die totale Umkehrung, weil man könnte auch argumentieren, dass Menschen, die nicht an andere Menschen denken oder Menschen, die in einer neoliberalen Logik nur auf sich bezogen sind oder auf sich fokussiert sind oder Menschen, die vielleicht auch einfach kein Interesse daran haben, Steuern zu zahlen auf enorm viel Besitz, den sie haben, dass diese im Grunde sozial schwach wären. Aber das ist jetzt nur ein kurzer Nebengedanke. Was es aber eben macht, ist die Armut mit einer Charaktereigenschaft in diesem Kontext zu verknüpfen und so zu tun, als seien eben Menschen, die arm sind, auch charakterlich oder in ihrer Persönlichkeit oder ihrem Gesellschaftsverhalten in irgendeiner Form deviant oder problematisch. Und deswegen ist es so ein schrecklicher Ausdruck, der die boshafte Armfeindlichkeit implizit zum Ausdruck bringt, die wir in der Sprache immer tagtäglich pflegen, wenn wir über Menschen sprechen, die kein Geld haben. Demgegenübergestellt, nur um eine Alternative zu nennen, neben dem Wort einfach arm, ist einkommensschwach, kann man sagen, wenn man nach wie vor in diesem euphemisierenden Jargon bleiben möchte. Also Menschen, die wenig Geld haben, sind einkommensschwach. Oder aber, und das finde ich vielleicht den besten Begriff, der aus den Diskursen der letzten Jahre entstanden war, der Ausdruck armutsbetroffen, der als Hashtag vor allem auf Twitter eine große Resonanz erfahren hat und von einer armutsbetroffenen, alleinerziehenden Mutter in Gang gebracht worden ist. Mhm. Und dieser ist deshalb so hilfreich, denn er zeigt, dass wenn wir von Armut betroffen sind, wenn Menschen von Armut betroffen sind, es eben nicht darum geht zu definieren, dass jemand arm ist, als sei es eine Eigenschaft, sondern man in diesem Fall Armut als etwas begreift, das jemandem widerfährt. Und man könnte sogar weitergehen und sagen, als etwas begreift, dass Menschen durch das System angetan wird. Also Menschen wird Armut durch Struktur und System angetan. Und das ist vielleicht auch die Essenz dieses Hashtags, deutlich zu machen, dass Armut in verschiedenen Konstellationen jeden treffen kann.
Warum benutzen deiner Meinung nach PolitikerInnen den Begriff Arm oder Armut sehr ungerne?
Weil es ein sehr konkreter Begriff ist, der nicht entpolitisiert schafft, den Menschen, die politisch sprechen in diesem Kontext, sich vor der Armut wegzuducken. Also wenn du über Armut sprichst, musst du über Armut sprechen. Wenn du über sozial Schwache beispielsweise sprichst, hast du die Möglichkeit als Politiker über andere Aspekte zu sprechen. Interessanterweise nutzen aber auch in der Berichterstattung Journalisten, JournalistInnen manchmal ungerne den Begriff arm. Und ich glaube, weil er eine Klarheit und Härte hat in dem, was er vermittelt, dass sogar manchmal Menschen in der Berichterstattung das Gefühl haben, dass sie diesen Begriff nicht benutzen können. Ich glaube, es gibt auch eine seltsame Angst vor dem Konkreten.
Ich glaube, es liegt auch daran, dass man feststellen müsste, wenn man als, sagen wir mal, nicht armer Mensch oder vielleicht sogar als reicher Mensch oder wohlhabender Mensch, der im Vergleich die meisten PolitikerInnen sind und vielleicht auch die meisten JournalistInnen, also rein relativ gesehen, dass man ja eigentlich, wenn man jemand wirklich als arm bezeichnet und zugibt, dass es in Deutschland sehr große Armut gibt, müsste man ja gleichzeitig eigentlich auch sagen, was man gedenkt, dagegen zu tun. Oder ob man diese Ungerechtigkeit oder zumindest Ungleichheit in der Verteilung von finanziellen Mitteln, die man damit kennzeichnet, ausspricht, akzeptiert erstmal, wie man die erklärt. Also warum ist das so und warum sollte das so weiter fortbestehen? Warum tut man nicht mehr dagegen? Und demgegenüber finde ich es interessant, dass jetzt unsere Begriffe für, ich habe es eben schon gesagt, reich, wohlhabend, begütert, wie auch immer, dass die eigentlich durchgehend positiv konnotiert sind und da nicht die Frage drin steckt, wie sind die Leute eigentlich reich geworden? Das müsste man ja mindestens auch tun. Das heißt, der arme Mensch muss sich ja auch immer viel mehr legitimieren und sieht sich mehr wohlwollenden oder, wie du gesagt hast, boshaften Erklärungsversuchen ausgesetzt, warum er arm ist. Der reiche Mensch darf erstmal reich sein, beziehungsweise wird sogar noch dafür geschätzt oder bewundert. Der scheint ja was richtig gemacht zu haben. Und wenn man sich mal so verschiedene Arten, reich zu werden, anschaut in einem Land wie Deutschland, dann muss man feststellen, dass einige, ich sage nicht alle, aber einige davon schon auch eine gewisse Skrupellosigkeit in sich tragen. Man kann zum Beispiel, wenn man jetzt viele Wohnungen besitzt, dann kann man natürlich sehr gut reich werden, indem man sehr viel Miete verlangt von Leuten, die vielleicht gar nicht so viel Geld haben, um jetzt mal das allerplatteste Beispiel zu bemühen. Und es gibt natürlich auch viele Arten, reich zu werden, die sind nicht skrupellos, die sind vielleicht sogar gesellschaftlich produktiv. Wenn man jetzt ein Unternehmen gründet und Arbeitsplätze schafft, um das nächste platte Beispiel zu bemühen, und dann macht man es einfach sehr gut und schafft ein Produkt, was viele Leute kaufen und viele Leute schätzen, so, dann könnte man natürlich sagen, ja, da ist jemand auf eine gute Art reich geworden, hat auch auf anderen Ebenen der Gesellschaft etwas gegeben und anderen Leuten etwas gegeben. Aber das müsste man sich schon genauer angucken. Und gerade die Leute, die sehr reich geworden sind, je genauer man hinguckt, desto mehr negative Externalitäten, würde der Volkswissenschaftler sagen, desto mehr Schaden sieht man, den dieser Reichtum, diese Akkumulation auch verursacht hat. Nicht zuletzt ganz oft ökologische Schäden und natürlich einen CO2-Ausstoß, den man immer noch mal irgendwo dranhängen könnte. Und in allermeisten Fällen bedeutet mehr Geld auch einen höheren CO2-Ausstoß, sowohl vom Lebensstil her, also im Privaten, haben reiche Menschen viel höheren CO2-Ausstoß. Klar, können mehr fliegen, haben mehr Konsumprodukte, mehr Autos und so weiter. Aber auch ganz oft, was überhaupt erst die Generierung dieses Reichtums angeht. Also der allermeiste Reichtum wird mit CO2-Ausstoß verdient. Und insofern müsste man eigentlich, wenn man diese jetzt immer sprachsensibler wird, was ja sehr richtig ist, beziehungsweise was nicht so gut ist, immer mehr Euphemismen für Armut erfindet, damit man nicht über die Ungerechtigkeit sprechen muss, müsste man ja auch gespiegelt über Reichtum anders sprechen.
Was man dabei macht, also du wirst selten Politiker hören, die von reichen Menschen sprechen. Das Wort reich ist auch kein Teil des politischen Vokabulars. Also klar, bei den Linken, aber du wirst einen Philipp Amthor oder irgendein Christian Lindner wird nie von reichen Menschen sprechen. Das ist auch Ausdruck,
genau,
der...
Genau, das sind Leistungsträger zum Beispiel.
Genau, das sind Leistungsträger, genau. Und das ist genau, was du sagst. Also in dem Moment, wo du versuchst, diesen sehr nüchternen Abstand zur Armut aufzubauen, auch rein semantisch, hast du die Möglichkeit, nur über die Probleme, die arme Menschen für die Gesellschaft darstellen, zu sprechen, musst aber nicht über die Probleme, die Armut für die Gesellschaft darstellt, sprechen. Und dann hast du eine ganz erstaunliche Rhetorik-Rochade hinbekommen. Und ein weiterer solcher Begriff neben sozial schwach ist übrigens auch der Begriff bildungsfern. Auch ein Katastrophenausdruck, weil hier so getan wird, als seien Menschen, die in Armut leben, die armutsbetroffen sind, nicht nur Menschen, die weniger gebildet sind, sondern Menschen, die Bildung auch scheuen, also sich überhaupt gar nicht weiterbilden wollen. Und da haben wir dann auch wieder eine Verantwortlichkeit oder eine Verlagerung von einem strukturellen, einem ökonomischen Problem auf eine Individualverantwortung und in diesem Fall dann auch noch bei Kindern angesetzt, wo so getan wird, als sei es irgendwie die Schuld der Kinder, dass sie bildungsfern seien und dann in zweiter Konsequenz, dass sie arm sind oder arm bleiben müssten. Und Harald Welzer hatte das auch in der Taz-Futter 2-Ausgabe auch sehr schön abgebildet und umschrieben und sagt dazu Folgendes. Vorgeblich will man damit zum Ausdruck bringen, dass es Kinder gibt, die schlechtere Ausgangsbedingungen haben, eine erfolgreiche Schulkarriere hinzulegen. Man sagt aber nicht Kinder, die aus Armut kommen, weil das objektive Verhältnisse benennen würde. Man sagt Kinder aus bildungsfernen Schichten, womit suggeriert wird, die Eltern seien nicht nur ungebildet, sondern auch fern an Bildung eben nicht interessiert. Und schon auch mit Schuld dann an den Defiziten ihrer Kinder. Und wie er dann auch weiter erklärt, es ist ja in der Soziologie und in der Sozialmobilitätsforschung auch gut abgebildet, dass Bildung auch etwas ist, das soziologisch oder sozial vererbt wird. Also der Klassiker eben, dass der Umstand, ob du eine akademische Laufbahn eintrittst oder eintreten kannst, auch davon abhängt, ob auch deine Eltern eben AkademikerInnen waren. Und andererseits, und das merkt auch Harald Welzer eben als Soziologe an, dass insbesondere armutsbetroffene Menschen ganz besonders ein Auge darauf haben oder ganz besonders versuchen, ihre Kinder so gut es geht mit ihren Möglichkeiten in die Bildung zu bringen, weil das der wichtigste oder auch in dem Fall einzige Weg ist, soziale Mobilität zu erreichen und aus der Armutsbetroffenheit rauszukommen. Das heißt, es ist nicht nur ein ausgrenzender Begriff, ein Verantwortung verschiebender Begriff, es ist auch einfach ein inhaltlich falscher Begriff. Und vielleicht ist es an der Stelle auch nochmal ganz kurz wichtig zu erklären, was die Faktoren sind, in einem Mini-Exkurs runtergebrochen, die bedingen, dass wir in Deutschland in den letzten 18 Jahren, also Merkel ihre 16 Jahre und jetzt aber nach wie vor auch unter der Ampel, eine Armut entwickelt haben ökonomisch, die sich auch übersetzt eben in eine steigende Kinderarmut, wie die neuen Zahlen am Donnerstag eben ergeben hatten. Weil einerseits ist es so, dass nur um zu erklären, warum auch eben die Vorstellung, dass Armut etwas Selbstverschuldetes ist oder etwas, das auf Individualebene stattfindet oder etwas ist, das auch schnell geändert werden kann von den ProtagonistInnen und dann eben erlaubt ist, dieses Jargon anzuwenden, was eben Menschen dann einzeln in die Verantwortung in Bezug auf die Armut nimmt, zu legitimieren. Erstens, Arbeit schützt vor Armut nicht. Also wenn man sich die demografischen Merkmale anschaut von Personen, die in Armut leben, ist ein Drittel im Schnitt, also es variiert von Jahr zu Jahr, aber im Drittel kann man sagen, erwerbstätig. Ein anderer großer Teil ist in Rente. Das heißt, wir hatten es schon in der letzten Ausgabe besprochen, Menschen, die sogenannte Totalverweigerer sind und obwohl sie vermeintlich arbeitsfähig wären, Jobs nicht annehmen, die ihnen angeboten werden, machen wirklich ein Mini-Prozent, also 0,01% oder so aus, also wirklich extrem wenige. Wir hatten von 8.000 gesprochen, in der Hart-Aber-Fair-Ausgabe am Montag war die Zahl bei 13.000, je nach Messung, aber auch das ist halt wirklich extrem wenig. Die meisten Menschen, die Bürgergeld beziehen, arbeiten. Aber das, was sie verdienen, reicht nicht, um überleben zu können. Und es gibt drei Faktoren, die in den letzten 18 Jahren mitgeschleppt worden sind und als eine alternativlose Normalität kultiviert wurden und welche die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter haben auseinandergehen lassen. Einerseits Hartz IV damals umgesetzt, unter Schröder fortgesetzt von Merkel. Heute jetzt eben Bürgergeld, aber im Grunde einfach Hartz IV mit ein bisschen Inflationsausgleich und nun sich abzeichnenderweise bald strengere Sanktionen. Dann die ausbleibende Möglichkeit, Vermögen anzusparen und die mehr von der Chancengleichheit, die wir auch schon ein paar Mal besprochen haben. Das Märchen der Meritokratie und das Aufstiegsversprechen. Sozialreformen ab den 2000er Jahren, 2005, haben dazu beigetragen, Menschen in der Armutsfalle zu halten. Die Grundsicherung wurde aus dem System Schröder in die Amtszeit Merkel übernommen und es wurde einfach nicht signifikant reformiert und schon gar nicht grundlegend überdacht. Also wir haben diesen Zombie schon seit Ewigkeiten. Und durch dieses Arbeitslosengeld wurde eine ökonomische Unterdrückung und Ausgrenzung von Menschen reproduziert, fortgesetzt und Menschen, armen Menschen, der soziale Aufstieg verunmöglicht. Und ich finde, deshalb rekurriere ich auch auf die Sendung, auf die Hart aber Fair-Ausgabe am Montag nochmal, weil eben dort Thomas Wasilewski das sehr eindrücklich geschildert hat, dass die Situation bedingt, dass er den ökonomischen Aufstieg in Anführungszeichen nicht leisten kann aus eigener Kraft. Es ist ihm durch das System verunmöglicht. Eine weitere Ausgrenzung von armen Menschen, die der dominierenden wirtschaftlichen Logik dieses Landes entspricht, erfolgte auch anhand der Vermögenslinie. Und da würde ich das Buch der Autorin und Journalistin Julia Friedrichs sehr empfehlen, Name Working Class, warum wir Arbeit brauchen, von der wir leben können, von 2021. Und da beschreibt sie, dass wenn man die Bevölkerung anhand der Vermögen schichtet, die meisten deutschen ArbeiterInnen seien. Denn obwohl die Wirtschaft nun ein Jahrzehnt lang wuchs, die Gewinne flossen, die Aktienindizes kletterten, hat die Mehrheit in diesem Land kaum Kapital, kein Vermögen. Die Menschen sind angewiesen auf den Ertrag ihrer Hände, ihrer Köpfe, Arbeit. Und parallel dazu ist der Teil der Bevölkerung, welcher in der Lage ist, von seinem Vermögen zu leben, gestiegen. Das heißt, die Schere ist größer geworden. In den 70ern waren Finanzwirtschaft und Realwirtschaft eben gleich auf. Und inzwischen ist aber, so erklärt es Friedrichs in ihrem Buch, Finanzwirtschaft ist auf das Vierfache angeschwollen. Das heißt, Kapital wird wichtiger. Immer mehr Menschen beziehen Einkommen aus Kapital. Aber das ist schlecht für die, die kein Kapital haben. Und dann haben wir die Situation, Zinsen lange nicht gestiegen, aber Wohnkosten, Sozialabgaben, das ist alles gestiegen. Das Ersparte konnte nicht wachsen oder es konnte nichts angespart werden. Und dementsprechend haben wir eine neue Form von Erwerbsarmen, die sie wiederum als Working Class bezeichnet, da sie das Bild der Arbeiterklasse für abgegriffen hält. Und die erste Assoziation mit dem Begriff Arbeiterklasse, so Kohlekumpels sind zum Beispiel oder Fließbandarbeiter, aber die Working Class eine größere Gruppe oder eine andere Gruppe bezeichnet, nämlich oftmals Frauen, häufig Menschen in Dienstleistungsberufen und immer Menschen, die von der Arbeit nicht leben können und schon gar nicht irgendetwas anlegen können, anders als es Friedrich Merz immer mal wieder jovial kolportiert. Und alleinerziehende Mütter nochmal auch ein eigenes Feld der Armutsfalle, die auch in diese Working Class reingedacht werden können, also arbeiten können, aber von der Arbeit nicht leben, weil als alleinerziehende Frau eben nochmal in einem anderen strukturellen Nachteil. Das heißt, wir haben eine Bevölkerung, die zu wenig hat anzulegen. Wir haben Sozialhilfen, die nicht sozial helfen. Dann kam noch eine Pandemie hinzu. Wir haben jetzt eine Inflation. Und dementsprechend die ökonomische Realität in diesem Land, das einen enorm hohen BIP hat und enormen Wohlstand produziert, gleichzeitig eine enorme und eine steigende Armut, Wachstum von Armut. Und dann haben wir genau die semantische Situation, die du gerade beschrieben hast. In dem Moment, wo wir anfangen, politische Begriffe zu benutzen und nicht entpolitisierte Plastikwörter oder so Ausdrücke wie die schwäbische Hausfrau oder die hart arbeitende Bevölkerung oder Gürtel schnallen müssen, die so eine bürgerliche Betulichkeit in die Semantik reinbringen. Solange muss ausgewichen werden auf diese Form von Begriff. Und diese Begriffe sind auch sehr gute Beispiele für die notorisch angewandte parlamentarische Sprache einer entleerenden Entpolitisierung, weil wenn öffentlich über Armut gesprochen wird, dann haben wir bei dem oftmals populistisch angewandten Ausdruck der hart arbeitenden Bevölkerung so den Versuch, an eine heraufbeschworene Idee einer Gruppe von Menschen sich heranzukumpeln, die sich durch besonders körperliche Arbeit zum Beispiel auszeichnen oder durch eine professionelle Hingabe oder sich selbst eben als Menschen wahrnehmen, die viel mehr arbeiten als andere Menschen. Und das Interessante an diesem Ausdruck ist, dass er suggeriert, dass es dann ja zum Vergleich auch eine weich arbeitende Gruppe von Menschen gibt oder die Abgrenzung dann eben zu gar nicht arbeitenden Menschen. Und dann haben wir hier den Versuch einer Hierarchisierung menschlicher Wertigkeiten auf Leistungsgrundlage, um mithilfe von diesen erzeugten Gruppengefühligkeiten, populistisch erzeugten Gruppengefühligkeiten, über die Ungerechtigkeiten des Kapitalismus hinwegzutäuschen oder diese Ungerechtigkeit im Kapitalismus erträglicher zu machen. Und deswegen ist es interessant und relevant, wann dieser Ausdruck dann zum Einsatz kommt, wann plötzlich über die hart arbeitende Bevölkerung gesprochen wird. Also warum plötzlich dann Liberale oder Konservative feststellen, dass es Menschen gibt, die viel arbeiten und wenig Geld dafür bekommen oder viel arbeiten und gar kein Geld dafür bekommen, wenn wir an Care-Arbeit denken. Nämlich immer dann, wenn es darum geht, Beschlüsse zu kritisieren, die angeblich Menschen bevorzugen oder Menschen unterstützen würden, Klammer auf, in dieser Logik dann total unberechtigterweise, Klammer zu, wie zum Beispiel Bürgergeldempfangende oder asylsuchende Menschen. Und mit dem Aufleben lassen der hart arbeitenden Bevölkerung schaffst du dann automatisch eben die Gruppenabgrenzungen und versuchst dich da opportun ranzuhängen. Deswegen finde ich das ein sehr gutes Beispiel, weil es auch so tut oder Menschen glauben machen will, dass die Person, die das ausspricht, also ParlamentarierInnen, die diese Formulierung benutzen, dass sie etwas mit den Lebenswelten der BürgerInnen auch zu tun hätten. Und die abzeichnenden Effekte der Klimakrise hattest du auch gerade schon erwähnt in anderen Kontext, aber diese Konsequenzen werden einkommensschwache Personen auch in Deutschland als erstes treffen. Also klar, global sowieso, aber auch in Deutschland wird das ein finanzieller Faktor sein.
Und damit hast du sozusagen schon mit dem Messer einmal in diese Begrifflichkeiten der sogenannten Klimakrise so hineingepiekst, geschnitten. Und wir werden heute auf gar keinen Fall auch nur im Ansatz umfassend besprechen können oder klären können, was mit den Begriffen da vielleicht nicht so richtig gut funktioniert in dem Kontext und was man besser machen könnte. Ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, da sollte mal irgendjemand ein dickes, schlaues Buch darüber schreiben. Also was passiert denn wirklich ökologisch, so wobei der Begriff Ökologie müsste man dann auch nochmal klären, weil der ist ja auch schon besetzt. Und dann denkt man so, ja, grün, da müssen die Wiesen blühen und die Bienen schwirren, dann ist die Ökologie okay. Und es ist ja einfach ein bisschen komplexer und unsichtbarer. Und das ist ja auch, glaube ich, ein großer Grund, warum wir uns so unfassbar schwer tun, diese schlimme Entwicklung namens Klima irgendwas aufzuhalten. Aber ich glaube, man kann an so ein paar Stellen zumindest das Denken beginnen und die Überleitung war deswegen, glaube ich, ganz gut, weil wir in den Begriffen noch nicht abbilden können, dass zuerst ja mal das Problem Klima oder Klimakrise, Klimakatastrophe erstmal grundsätzlich eine riesige Ungerechtigkeit ist. Die Klimagerechtigkeitsbewegung, wie sie sich nennt, hat das schon verstanden, weil eben, wie ich schon gesagt habe, grundsätzlich die VerursacherInnen der Krise sehr ungleich verteilt sind. Also reiche Länder mit reichen Menschen und darin nochmal die Superreichen unfassbar viel mehr schuld sind, wenn man mit dem Schuldbegriff operieren will, oder mehr Verantwortung tragen, rein physikalisch an der Ursache der Krise als arme Menschen überall auf der Welt, die aber überproportional darunter leiden werden, weil reiche Menschen nicht in den Gebieten leben, wo die Klimaveränderungen zuerst das Leben verschlechtern, aber weil sie sich natürlich auch besser schützen können. Also müsste man eigentlich alles darauf abklopfen, ob man diese Gerechtigkeitsdimension in den Begriffen hat. Aber da scheitere ich ehrlich schon daran, weil man ja schon in der Frage des richtigen Kompositums, also ist es jetzt Klimawandel, das haben wir jetzt verstanden, warum Wandel nicht so richtig gut ist, viel zu positiv besetzt und deswegen auch eigentlich von den US-Republikanern unter Dick Cheney damals in den Diskurs gebracht, absichtlich, um den Diskurs zu verwirren, um den Leuten zu erklären, es ist alles nicht so schlimm, weil es ja Wandel ist ja relativ natürlich. Also das haben wir schon verstanden, ist nicht so der richtige Begriff. Ich tue mich aber ehrlich gesagt auch zunehmend schwer mit den anderen, mit den drei K-Wörtern Katastrophe, Krise und Kollaps, weil sie, glaube ich, nicht fassen, was da gerade passiert und weil sie Konnotationen haben, die uns nicht helfen. Und dazu gleich mehr. Ich würde mich aber als erstes mal nochmal darauf konzentrieren, auf das erste Wort in diesen Komposita, nämlich auf das Klima. Was ist eigentlich Klima? Also, und wenn wir von Klima reden, was löst das in uns aus? Klima ist, auch das habe ich nochmal fleißig gegoogelt, ist der meteorologisch berechnete Durchschnitt der dynamischen Prozesse in der Erdatmosphäre. Das klingt erstmal so technisch, aber es ist einfach die Frage, was passiert wann, wo und wie wirkt sich das auf uns aus in dieser riesigen Hülle, die uns umgibt. So, wir laufen alle auf der Erde rum und dann gibt es diese riesige Hülle und dann fängt irgendwann der Weltraum an. Das ist jetzt mal ganz laienhaft beschrieben. So, und eigentlich ist, wenn man sagt, ja, das Klima wird jetzt beeinflusst, geht kaputt, verändert sich zum Negativen, das ist ja schon zu klein in der Begrifflichkeit, um diese maximal tiefgreifende Veränderung eines stabilen Systems, Ökosystems zu beschreiben, das ja uns erst das Leben hier ermöglicht. Und auch da muss man sagen, okay, stopp, eigentlich muss man die Kausalität einmal umdrehen und sagen, wir haben uns ja an das, was hier ist, angepasst. Das heißt, das sogenannte Klima oder die Atmosphäre auf der Erde, also die Gegebenheiten auf der Erde, die sind erstmal so, wie sie sind. Und alles Leben, was hier ist und wir damit auch, hat sich über sehr, sehr, sehr lange Zeit angepasst. Also kann man zurückgehen bis vor 3,5 Milliarden Jahren, als die Evolution sowas erfunden hat wie den Tod, als Bakterien sich nicht mehr durch Zellteilung einfach vermehrt haben, sondern Generationen sozusagen. Und dann kann man sozusagen fast forward bis zu uns, die wir uns immer wieder an Klimaverschiebungen angepasst haben an die sogenannte Eiszeit und so. Kann man alles nachlesen. Also da gab es schon immer Veränderungen, aber die waren sehr, sehr, sehr langsam. Teilweise waren sie auch katastrophal für manche Spezies, die sind dann ausgestorben. Und wir haben es einfach geschafft, uns zumindest in den letzten paar hunderttausend Jahren ideal anzupassen. So, und sind dadurch sehr, sehr mächtig geworden im Vergleich zu anderen Spezies. Aber das ist immer ganz wichtig. Da gibt es Gegebenheiten und wir haben uns daran angepasst, nicht andersrum. Und das ist jetzt zum ersten Mal so, dass ein Lebewesen auf diesem Planeten das andersrum macht und die Gegebenheiten anpasst. Aber nicht an sich, weil wenn wir wirklich so schlau wären, dann würden wir sagen, wir sind in einer ziemlich guten Nische. Jetzt, wenn wir sie verändern, dann verändern wir sie so, dass es mehr Leuten besser geht. Wir machen aber genau das Gegenteil. Wir sind in der Geschichte dieses Planeten, soweit wir es wissen, die erste Spezies, die sich nicht weiter an ihre Nische anpasst oder wenigstens die Nische verbessert, sondern die sie kaputt macht für uns und alle. Wir machen sie schlechter. Das ist sehr, 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 sehr dumm. Das kann man gar nicht beschreiben, wie blöd das eigentlich ist. Und diese Nische, und dieses Wort ist ja auch schon eigentlich eine Verniedlichung, es passt ja auch nicht so ganz, oder das, was wir als Klima dann oft so nennen, ist ja ein super, super komplexes, riesiges System aus ganz vielen verschiedenen Faktoren, die man aber mit der Schraube CO2-Ausstoß und Temperaturerhöhung komplett verändert. Aber da gehören ja also das Meeresströme und das ewige Eis und der Permafrostboden und die Amazonasgebiete und die sogenannte grüne Lunge und das Ganze mit den Pflanzen und die Artenvielfalt und so. Das sind ja so, so, so viele verschiedene Dinge, die miteinander in einem Gleichgewicht waren, bis wir eingegriffen haben, dass, wenn man sagt, naja, jetzt verändern wir das Klima zum Schlechteren, ist ja auch schon, da scheitert Sprache brutal. Kriegt man ja nicht hin. Und wenn man dann fragt, okay, was machen wir denn da eigentlich gerade? Ganz simpel gefasst, muss man es ja fast einen potenziellen, sehr langen Suizid einer Spezies nennen. Weil wir, wenn eine Spezies ihre eigene Nische abschafft, begeht sie Suizid. Weil sie die Lebensbedingungen, in der sie groß geworden ist und sich angepasst hat, verändert. Also ihr merkt schon, wenn man darüber länger nachdenkt, dann zerfallen alle diese Begriffe zu Staub. Und es gibt ja schon kluge Leute, die sagen, ja, es müsste nicht Klimaschutz heißen, sondern Menschheitsschutz. Und das ist auch richtig. Aber ich würde hier an dieser Stelle erst einmal kapitulieren und sagen, ey, bevor wir die Begriffe irgendwie präziser fassen können, müssen wir leider, glaube ich, erstmal durch eine Phase des anderen Nachdenkens über diese Zusammenhänge, die sehr schmerzhaft ist. Und vielleicht liegt es auch daran, dass wir noch keine richtige Sprache gefunden haben, weil die neue Sprache wäre, glaube ich, sehr traurig.
Wie hoch, glaubst du, ist das Bewusstsein in politischen Diskursen in Bezug auf die Nuancen und den Subtext rund um die ökologischen Begriffe? Also glaubst du, dass es Personen, die den Begriff Klima, Klimakatastrophe, Klimakrise benutzen, in Deutschland politisch so gewahr? Das ist menschengemachter Klimawandel.
Das ist eine ernsthafte Frage, Frau Elouas.
Ja, ich glaube,
ich habe schon überlegt, mit welchem sehr, sehr kleinen im Promillebereich verhafteten Begriff ich jetzt antworte. Also 0%, 0,001%, mehr nicht. Ich glaube, es sind mehrere Probleme. Die Größe des Ganzen, also die existenzielle, also für unsere Spezies, existenzielle, evolutionäre Größenordnung des Ganzen, die erstmal zu begreifen, ist natürlich schwer. So, es klingt irgendwie nach Katastrophenfilm, ist aber einfach Realität. Es ist ein selbst ausgelöster Katastrophenfilm in Zeitlupe. Und es würde, wenn wir es nicht aufhalten, zu einem auf die Spezies bezogen sehr langsamen, selbst beigebrachten Foltertod führen. Vielleicht nicht für alle Exemplare, vielleicht nicht überall auf der Welt, man weiß es nicht genau, vielleicht wird es auch irgendwo überraschenderweise kälter, wenn der Golfstrom abreißt, so wird es in Europa viel kälter, aber insgesamt würde es, wenn wir sozusagen das Überleben der Spezies nicht am letzten Exemplar festmachen, sondern an einer, das was wir Zivilisation nennen, an dem Versuch als Menschheit doch irgendwie immer weiter nach vorne zu kommen, mehr Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen, dann ist das ganz sicher ein Ende dieser Existenzform als Menschheit. Sondern gehen wir in eine andere Existenzform, die in Teilen ums Überleben kämpft, in Teilen geht es dann vielleicht noch gut, aber sehr viel weniger Menschen. So, das ist, glaube ich, nicht wünschenswert und dann kann man nicht sagen, ja, die Menschheit überdauert fort, sondern sie geht dann wirklich in eine neue Ära und die wird viel, viel, viel schlechter. Und zwar für die allermeisten Exemplare der Spezies. Deswegen ist auch so der nächste Begriff des Weltuntergangs oder der Weltrettung schwierig. Dann sagen die Leute immer so, ja, der Planet wird ohne die Menschheit weiter fortbedauern, ist doch kein Problem. Die Menschheit ist, er ist vielleicht besser dran ohne die Menschheit. Ja, aber die Menschheit heißt ja immer mehrere Milliarden Menschen, die es dann kostet. Und mehrere Milliarden Menschen, die in unfassbar schlechtere Verhältnisse als sowieso jetzt schon hineingeboren werden, ohne jedes Verschulden. Und ich glaube, da liegt auch, da liegen die zwei Probleme, warum es schwer ist, glaube ich, für viele Leute gerade im sogenannten Westen, anders und neu in der ganzen Tragweite und Verantwortung darüber nachzudenken. Denn erstens betrifft es erstmal wie so oft, also wie zum Beispiel heute auch Armut oder Hunger oder Krankheiten, Leute, die sind sehr weit weg, die kennt man nur aus den Nachrichten. Das kann man immer sehr gut wegschieben und Ausflüchte erfinden, sagen, ja, die sollen halt mehr arbeiten oder die Regierung da sind korrupt oder so, der ganze Bullshit. Und es hat und dadurch eben verneinen und gar nicht erst anfangen, darüber nachzudenken, was es eigentlich mit unserem Lebensstil zu tun hat. Wie Robert Habeck so schön gesagt hat, unser Lebensstil zieht eine Schneise der Zerstörung durch die Welt. Muss man dann nicht so genau sich klar machen, was es bedeutet. Und zweitens, das ist in der Zukunft. Das heißt, die sind nicht nur sehr weit weg, sondern es ist auch noch nicht passiert und vielleicht kommt es ja doch noch anders. Obwohl natürlich alle WissenschaftlerInnen der Welt und auch nicht nur die KlimawissenschaftlerInnen übrigens, sondern alle, die daran gehängt sind, die sich damit beschäftigen, wann geht es Leuten auf der Welt besser oder schlechter, zum Beispiel MigrationsforscherInnen, VolkswirtInnen oder wie auch immer, die sagen ja alle auch das Gleiche. Wenn das grundlegende System, die grundlegenden Regeln, nach denen unser System funktioniert, unser Wirtschaften, unser Landwirtschaften, Ernährungsherstellung und so weiter, wenn sich das grundlegend verändert und viel mehr Leute auf der Flucht sind, dann wird es auch allen schlechter gehen. No shit, Sherlock. So, und das, wir brauchen Stabilität für das, was wir an Projekten umsetzen wollen. Besseres Leben für alle, Demokratie, Freiheit und alle. Alles wird schwieriger. Alles, wofür wir kämpfen im humanistischen Sinne, wird viel schwieriger, wenn die grundsätzlichen Regeln sich verändern. Deswegen wäre das ja auch nochmal eine Dimension, auf der man neue Begrifflichkeiten finden muss. Also was ist denn dann Humanismus, wenn die Ökologie kaputt geht? Was kann der überhaupt noch?
Ich finde auch interessant, weil du den Begriff Stabilität gerade angewandt hast, wie unterschiedlich dieser ausgelegt wird. Also jetzt in dem Kontext, weil für einen Teil in der politischen Sphäre ist Stabilität ja die Bewahrung des Status quo, welcher dann aber eben in der Bewahrung oder in dem Versuch, den Status quo aufrechtzuerhalten, zwangsläufig dann in der Progression zu einer Zerstörung führen muss, weil es eben keine Veränderung gibt. Und dann gibt es natürlich eben die Herstellung der Stabilität durch Veränderung. Also in der Veränderung erreichen wir eine Situation, die uns überlebensfähig macht und diese Überlebensfähigkeit oder überhaupt das Überleben ist dann die Übersetzung von dem, was wir anstreben, wenn wir Stabilität oder stabile Lebensumstände adressieren. Und das führt uns vielleicht auch direkt zum dritten Bereich oder zur dritten Kategorie, über die wir sprechen wollten im Politischen, die Konzepte. Anfang beim Konservativen und die Bewahrung des Status quo, was bedeutet also Stabilität im Politischen, hin zu dem Unterschied zwischen Rechts- und Rechtsextrem. Das war auch ein Diskurs, der interessante Art, wie ich fand, geführt wurde in Bezug auf die Demonstrationen und Massenproteste, die wir Anfang des Jahres auf den Straßen bezeugen konnten. Und die Frage, sind das Proteste für die Demokratie, für die wehrhafte Demokratie, gegen rechts, gegen rechtsextrem und oder gegen die AfD. Und es gab den Wunsch, das definieren zu wollen, weil davon abhängt, wie glaubwürdig in Anführungszeichen manche Protestkonstellationen waren. Weil und dann sind wir auch bei der Frage, die wir vor ein paar Folgen diskutiert hatten, wenn PolitikerInnen mitlaufen, die eine Rechte im Sinne von politisch Rechte, im Sinne von konservative Migrationspolitik beispielsweise mit unterstützen oder sogar fördern, wie können sie dann auf einer Demo gegen rechts mitlaufen? Wenn aber die Demo von vornherein definiert wird als eine Demo gegen rechtsextrem, ist dieser vermeintliche Widerspruch wieder aufgelöst. Dann ist es okay, dann ist es nachvollziehbar oder die Demonstration verliert nicht an ihrer Strahlkraft oder Glaubwürdigkeit, wenn dann eben PolitikerInnen mitlaufen, die politisch rechte Entscheidungen getragen haben. Wie sehr machst du den Unterschied bei dir in deinem alltäglichen Sprachgebrauch? Weil ich merke immer, ich benutze den oft synonym fälschlicherweise.
Ja, mir ist es tatsächlich auch in den Gesprächen mit dir nochmal besonders aufgefallen, dass wir beide das so ein bisschen durcheinander werfen. Wie es ja aber auch tatsächlich im gesellschaftlichen Diskurs so ist. Du hast es ja schön erklärt, dass es bei den Demos sozusagen manifestierte sich dieses Präzisionsproblem, dass man, das kann ja nicht sein, dass man sozusagen ein Wort und dann das Extrem davon gleichbedeutend benutzt, dann stimmt da irgendwas nicht. Und ich versuche jetzt darauf mehr zu achten, weil ich tatsächlich wirklich, es ist nicht Manierismus, es ist nicht Eitelkeit, ja, ich möchte präzise sprechen, sondern es ist wichtig, denn wie du ja gerade schon angedeutet hast, über diese Demos, aber auch generell im politischen Diskurs hat ja der Antifaschismus oder eins schwächer, die wehrhafte Demokratie, die immer auch antifaschistisch sein sollte, die hat ja drei Adressaten und so hatten diese Demos eigentlich mehr oder weniger explizit drei Adressaten. Nämlich erstmal natürlich die Regierung, dass sie mehr gegen die AfD, gegen den erstarkenden Faschismus tun sollte. Natürlich die AfD-WählerInnen selber, dass sie die bitte nicht wählen sollen. Aber vor allem auch, finde ich, wenn man es sauber durchdenkt und informiert, eben wehrhafte Demokratie oder Antifaschismus betreiben will, immer die demokratische Rechte. Denn das haben wir ja auch mehrmals besprochen, auch in diesem Kontext. Die demokratische Rechte ist die entscheidende Stelle, weil sie die Scharnierfunktion sein kann für die Rechtsextremen oder nicht. Sie hat die Entscheidung. Die Linke hat viel weniger Entscheidungsmacht in diesem Spiel, als man glaubt. Weil man die immer, natürlich ist es ein logisches Denken, dass man sagt, also die Rechtsextremen sind eben ganz da drüben und deren erklärter Hauptfeind sind die Linken. Deswegen ist der erklärte Hauptfeind natürlich auch der mächtigste Gegner. Das stimmt nicht. Der mächtigste Gegner sind die ihnen am nächsten stehenden, politisch, kulturell, sozial. Und das ist die demokratische Rechte. Also in Deutschland zum Beispiel die Union oder auch Teile der FDP. Und deswegen ist es so wichtig, da klar zu sein und zu sagen, wir sind nicht gegen rechts, sondern wir sind ja in dem Momentum, dass wir gemeinsam die Demokratie schützen wollen für eine demokratische Rechte. Nur in diesem Momentum, im Kampf gegen den Neofaschismus, gegen die AfD, gegen den Rechtsextremismus, sind wir für die Union, dass sie bei uns bleibt, auf dem demokratischen Boden. Und wir sind natürlich gegen sehr viele Politik, die sie macht. Und weil du eben den Begriff konservativ schon angegriffen hast, da kann man auch trotzdem klar sein und sagen, ich finde, konservativ ist der größte Witzbegriff im politischen Diskurs überhaupt. Tatsächlich wollen diese Leute ja vor allem, die sich konservativ nennen, wenn sie sagen, ja, ich bin konservativ, was bedeutet es dann praktisch? Vor allem ihre eigenen Privilegien bewahren. Nichts Größeres sagen, wir wollen die Schöpfung bewahren. Nein, überhaupt nicht. Das ist völliger Bullshit. Die Union als christlich-demokratische Partei würde sich als urkonservativ bezeichnen, arbeitet seit Jahrzehnten am stärksten damit, die Schöpfung zu zerstören. Das können sie nicht ernsthaft meinen. Und ja, wie du es gerade auch schon bezeichnet hast, sie wollen einen vermeintlich stabilen Status quo beschützen, der ja, wie ich fest überzeugt bin, die wahre Utopie ist, dass der stabile Status quo sich einfach so durch ein Weiter so beschützen lässt, ist völliges Wunschdenken, magisches Denken. Wenn das konservativ ist, dann hat konservativ keine Bedeutung. Was sie vor allem beschützen wollen vor den Linken, und vor allem, was links von ihnen steht, ist eine kulturelle Hegemonie und eine politische und vor allem auch eine ökonomische Hegemonie. Sie wollen, dass die Mehrheitsverhältnisse, dass die Deutungshoheit und auch, dass die Besitzverhältnisse in diesem Land so weiterlaufen. Dass Armut da bleibt, wo sie ist, dass Reichtum da bleibt, wo sie ist. Und das kann man jetzt auf vielen Ebenen angreifen, aber das ist von dem Standpunkt der Demokratie her erstmal legitim. Wenn man sagt, die Verhältnisse so, wie sie sind, sind okay und wir wollen sie weiter so in die Zukunft verlängern, würde ich sagen, das ist ungerecht, aber es ist nicht per se erstmal demokratiefeindlich. Und das muss man immer wieder klar machen, dass man hart streiten muss mit diesen Leuten, aber dass man immer wieder auf einer ganz anderen Ebene mit ihnen streiten muss, als mit der AfD, weil mit denen muss man nicht mehr streiten. Und das ist der Unterschied zwischen rechts und rechtsextrem.
Während ich zugehört habe, habe ich bei mir festgestellt, wie ich die ganze Zeit widersprechen wollte, weil im Kern einer rechten Politik, in der politischen Rechte, ein Momentum ist oder Elemente da sind, die unbedingt kritisiert werden müssen, da sie weitergedacht in Menschenfeindlichkeiten führen oder Menschenfeindlichkeiten als Grundprämisse haben, wenn es um die unterschiedliche Wertigkeit von Menschen geht, beispielsweise auf Leistungsebene oder eben auf Herkunftsebene und so weiter. Was ich aber auch begriffen habe, ist, um Rechtsextreme erfolgreich bekämpfen zu können, müssen wir Rechtsextreme als Rechtsextreme kritisieren und bringt es nichts, Rechte als Rechtsextreme zu bekämpfen, gleichwohl wir gleichzeitig Rechte als politisch Rechte jedes Mal kritisieren und herausfordern müssen. Und ich glaube, diese Gleichzeitigkeit hinzukriegen, weil sie sich manchmal für mich auch ein bisschen opportun anfühlt, also ich muss sozusagen aufpassen, dass ich nicht Rechte mit Rechtsextremen gleichsetze im Vokabular oder in der Kritik, fühlt sich gelegentlich irgendwie ein bisschen opportun an, aber ich glaube, an dieser politischen Genauigkeit, an dieser politischen, auch vielleicht Rabulistik, kommen wir nicht vorbei, wenn wir Rechtsextremismus wirksamer bekämpfen wollen. Mhm. Aber ein letzter Punkt diesbezüglich, es ist in Deutschland historisch bedingt nochmal ein anderer Faktor, über rechts zu sprechen. Ich glaube, ich kenne das aus dem französischen Kontext nochmal anders, dass die Droite und die Gauche nochmal eine andere Aufladung haben. Insbesondere also die Droite, die französische Rechte, die als politische Rechte einfach aka als Konservative wahrgenommen und kritisiert und besprochen werden. Und ich finde es nichtsdestotrotz auch gut oder einen guten Reflex oder eine nachvollziehbare Angewohnheit, in deutschen politischen Diskursen nochmal mit einer anderen Vorsicht und auch mit einer anderen Kritikgrundlage, einem Kritiksound über die politische Rechte in Deutschland zu sprechen.
Absolut. Ich glaube, an der Stelle ist nochmal ganz wichtig, präzise zu differenzieren zwischen politischer Programmatik, die man in Teilen zum Beispiel als undemokratisch oder demokratieschädlich verurteilen kann. Zum Beispiel, wenn man Leute so arm hält, dass sie nicht die Ressourcen haben, um sich am politischen Leben zu beteiligen, und man möchte das auch so. Mhm. Was man, finde ich, tatsächlich gerade in der Armutsdebatte immer wieder Hardlinern vorwerfen kann, dass sie bewusst Leute aus dem gesellschaftlichen Leben, aus der Teilhabe drängen, weil es nicht als Kollateralschaden, sondern wir sagen, ja, die haben es auch nicht verdient. Wo man dann auch in Teilen eben Politik als undemokratisch oder demokratieschädlich kritisieren kann und darf, und dann muss man da hart darüber streiten und muss ihre Argumente anhören, oder ob eine Partei wie die AfD im begründeten Verdacht steht, grundsätzlich die, was man dann im englischen Sprachraum Polity nennen würde, also grundsätzlich die institutionellen Normen und Ordnungen ändern würde, um ihre demokratiefeindliche Politik durchzusetzen. So, das ist der große Unterschied. Und das, diesen Unterschied, ich finde, das müssen wir leisten von der anderen Seite, wo auch immer wir uns jetzt sozusagen einsortieren. Aber wenn wir sagen, du und ich und glaube die meisten, die uns hören, sind nicht Teil der demokratischen Rechten, sondern Teil eines anderen Lagers. Aber ich finde, diese Präzision und Differenzierung müssen wir uns selber abverlangen, weil das würden wir von jeder Gegenseite auch erwarten. Und das ist Teil unserer Demokratiefreundlichkeit, dass wir immer wieder sagen, okay, reden wir da gerade mit DemokratInnen? Reden wir mit Leuten, die das System verändern, zerstören würden, wie zum Beispiel Trump? So, Trump ist ganz klar über diese Schwelle gegangen. Reden wir mit Leuten, die die Institutionen grundsätzlich zumindest verächtlich machen, abwerten wollen? Oder reden wir mit Leuten, die in Anführungszeichen nur Politik machen, die wir innerhalb dieses Systems für falsch halten? Und dann müssen wir erklären, warum sie falsch ist. Und im nächsten Schritt müssen wir dann, wenn wir über einen Höcke reden zum Beispiel, auch erklären, warum wir ihn einen Neonazi nennen wollen. Und dann müssen wir auch die Arbeit machen und sagen, ist Neonazi ein guter Begriff? Weil Neonazi ist für viele Leute halt noch Springerstiefel, Skins so aus den 90ern, Baseballschläger. Oder ist es vielleicht sogar gut, weil wir diese brutale Konnotation des Begriffes brauchen, um zu zeigen, was für brutale Politik er eigentlich machen will. Weil wenn man sich mal genau anhört, was der Mann so erzählt, also wie stark rassifiziert zum Beispiel sein Neoliberalismus ist, also wie sehr er darüber nachdenkt und daraus Politik ableiten will, wer was leistet und leisten kann aus rassischen Gründen, das ist so nah an den historischen Nazis. Und auch da muss man präzise sein, die haben ja nicht nur die Welt eingeteilt in Juden und andere, sondern die hatten ja eine ganz klare Hierarchie, eine Pyramide. Oben waren die Arier und dann kamen drunter, also da waren ja schon die Engländer sozusagen, waren ja schon nicht so viel wert wie der Deutsche, aus rassischen Gründen. Und dann kamen die Slawen, die waren eigentlich schon halb lebensunwert, so, und irgendwo unten kamen dann die Juden. Also ein richtig aggressiver genozidaler Sozialdarwinismus und eine Blut- und Bodenideologie. Und je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr kann man Höcke begründet einen Neonazi nennen, aber ideologisch. Und das muss man dann auch erklären, warum man es tut. Man kann nicht einfach so einen Begriff nehmen und da drauf propfen und erwarten, dass die Leute, die sich nicht so viel damit beschäftigt haben, das dann nachvollziehen können. Und ich glaube, auch da kann man immer noch präziser werden und immer klarer werden, worum geht es uns denn? Es geht uns ja nicht um Äußerlichkeiten. Es geht uns ja nicht um Subkulturen und Milieus, sondern es geht uns darum, was dieser Mann machen würde, wenn man ihn lassen würde. Und was andere Leute tun, wenn man sie lässt. Und wie sehr man den Leuten aus der demokratischen Rechten zum Beispiel vertraut, dass sie demokratische Prozesse und Institutionen achten. Und man muss ja da einfach feststellen, so falsch ich auch ganz vieles finde, was da passiert ist, und so falsch ich es auch finde, was zum Beispiel jetzt ein Markus Söder machen würde, wenn er Bundeskanzler wäre, bisher hat die demokratische Rechte in Deutschland weitestgehend eben einen Respekt und eine Achtung gegenüber der Demokratie an den Tag gelegt. Sonst hätten wir nicht 16 Jahre eine CDU-Bundeskanzlerin gehabt, ohne dass ich jetzt, man korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ohne dass ich jetzt sehe, dass demokratische Institutionen im großen Stil sabotiert oder kaputt gemacht wurden. So. Und das muss man, da muss man schon so fair sein und diesen Unterschied immer wieder klar machen.
Über das, was kaputt gemacht worden ist im demokratischen Rahmen, darüber müssen wir, glaube ich, in einer anderen Ausgabe dann nochmal en Detail sprechen. Aber ich bin bei der Präzisierung bei dir, was das anbelangt. Und das führt uns vielleicht zu einer Romanempfehlung, die ich habe.
Die du hast?
Ja, eine ganz kurze.
Ja, bitte. Ich habe auch eine ganz kurze.
Das ist von Édouard Louis, sein erster Roman, Das Ende von Eddie. Und weil wir zu Beginn über die Mechanismen der Ausgrenzung von armutsbetroffenen Menschen gesprochen hatten, was mich besonders immer umtreibt, ist der Hebel der Scham, welche benutzt wird, um Menschen erfolgreich auch in die Wahrnehmung zu drängen, dass sie selbst verantwortlich sind oder selber Schuld haben an einem Problem, was aber strukturell bedingt ist. Und das ist aber bei Design auch so gewollt. Also das haben wir seit spätestens der protestantischen Arbeitsethik und der Vorstellung einer göttlichen Verpflichtung und einer moralischen Aufladung dessen, was es bedeutet, eben fleißig und diszipliniert zu sein. Also wir denken an das Zitat aus der Lutherbibel, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Und das ist ein Gedanke, der bis heute extrem virulent ist in deutschen Gesellschaften, aber auch insgesamt in westeuropäischen Gesellschaften. Und daher funktioniert dann der Hebel der Scham eben umso besser, weil du mit dieser moralischen Aufladung Menschen erfolgreich gaslighten kannst, davon überzeugen kannst, dass sie schlechte Menschen sind, weil sie arm sind oder dass sie, weil sie nicht arbeiten, eben nicht das Recht haben, wie ganz normale Menschen einer Gesellschaft leben zu dürfen. Und diese Scham drängt sie dann weiter in die Isolation und diese Isolation unterstützt dann weiter die Hebel der Ausgrenzung in Bezug auf die Armutsbetroffenheit. Und das hat Édouard Louis in seinem Roman sehr, sehr, sehr gut dargestellt. Also wie dieser Wechsel zwischen Isolation, um selbst gewählter Selbstkasteiung oder Selbstschlechtredung und die Unmöglichkeit dann aus dieser Struktur irgendwie in sozialer oder ökonomischer Form rauszukommen, dargestellt. Und ich will nur ein Mini-Zitat aus dem Roman liefern, wo er beschreibt, dass er sich immer extrem geschämt hat, zu dem französischen Pendant der Tafeln zu gehen, zu den Restos du Cœur, also die Restaurants des Herzens. Und dann schreibt er: Wir hatten weniger Geld und es war eine Schande, wenn wir zu den Restos du Cœur gegangen sind, um Essenspakete abzuholen. Meine Eltern ermahnten mich zum Schweigen. Du darfst es nicht erzählen, vor allem nicht, dass wir zu den Restos du Cœur gehen. Das muss in der Familie bleiben. Sie waren sich nicht bewusst, dass ich schon vor langer, langer Zeit, ohne dass sie es mir sagen mussten, verstanden hatte, welche Schande das bedeutete, dass ich um nichts in der Welt darüber gesprochen hätte. Und da spricht eben sein kindliches Selbst, das eben genau verstanden hat, wie es funktioniert. Und das Buch Das Ende von Eddie ist wirklich eine sehr klare, schön geschriebene, traurige und wichtige Analyse genau dieser Hebel und genau dessen, was wir zu Beginn besprochen hatten. Und noch passend das Sachbuch, damit ich es erwähnt habe, von Helena Steinhaus und Claudia Cornelsen. Es braucht nicht viel, wie wir unseren Sozialstaat demokratisch fair und armutsfest machen im Fischer Verlag. Ganz hervorragendes Buch, wo Helena Steinhaus Sozialaktivistin und Claudia Cornelsen Autorin zusammengetragen haben, was einfach unfair ist gerade am deutschen Sozialsystem und mit sehr vielen Belegen und Beispielen. Helena Steinhaus hat mit sehr vielen Menschen im Zuge ihrer Arbeit für den Verein Sanktionsfrei zu tun, die eben sanktioniert und drangsaliert werden vom Sozialsystem. Und die Anekdoten, man will es gar nicht Anekdoten nennen, weil es so traurig ist, das klingt so, als sei das so kleine Geschichtchen, aber die Beispiele, die sie da aufführt, sind wirklich unfassbar wütend machend. Also letztes Mal hatte ich ja die eine Person zitiert, die ein Jobangebot bekommt in einem Spielcasino, gleichwohl bekannt ist, dass sie spielsüchtig war ganz lange. Und das ist nur so ein kleines Beispiel von vielen, vielen, vielen Menschen, unwürdigen Ausgrenzungen und einfach ein ekelhafter Umgang, also ein ekelhafter bürokratischer Umgang mit Menschen, die Menschen sind und nicht irgendwelche Sozialfälle, die irgendwie wegverwaltet werden müssen in diesem Korsett. Das sind meine beiden Vorschläge bzw. Empfehlungen.
Sehr gut. Sollte man sich unbedingt mal anschauen. Und ich habe noch einen Roman mitgebracht, der ist ganz neu, von Slata Roschal. Er hat den fantastischen Titel »Ich möchte Wein trinken und auf das Ende der Welt warten«. Ich bin sehr neidisch auf diesen Titel tatsächlich. Im Buch geht der Satz noch länger und er heißt: Ich habe auch keine Lust, mit dir zu schlafen. Ich möchte Wein trinken und auf das Ende der Welt warten. Dann wird der Satz sogar noch, sozusagen noch besser. Und Slata Roschal beschreibt hier, ich habe mir überlegt, ich will gar nicht sagen, worum es jetzt in dem Roman geht, weil das ist dann, sagen dann glaube ich schon wieder viele Leute, ach, das ist nichts für mich oder so, aber ich habe mich im Endeffekt doch dazu entschlossen. Es geht nämlich wahrscheinlich vielleicht auf einer ersten Ebene um eine unglückliche Mutterschaft. Und jetzt könnte man meinen, dass ich, der ich keine Mutter bin, offensichtlich, sagen würde, oh, das ist nichts für mich. Aber dann versteht man ja überhaupt nicht, was Literatur ist. Und das ist ja genau das Gegenteil dessen. Jeder Satz, jedes Wort dieses Buches, ich bin jetzt in der Hälfte, spricht sehr zu mir und erzählt mir sehr viel darüber, was es heute heißt, Mensch zu sein. Ich zitiere mal eine Stelle, die auch auf der Klappe steht, weil sie so schön ist. Die Diskrepanz zwischen Sein und Soll macht mich fertig. Und keinerlei Maßstäbe, keinerlei Gewissheiten, ob das, was ich eigentlich tue gerade, eher was ich alles nicht tue, ob es alles einen Sinn hat oder ob ich jetzt zu den gesetzestreuen, pedantischen, ängstlichen Bürgern gehöre, die ich verachtet habe. So ganz geht es nicht auf. Mein Rücken krümmt sich, als wäre ich 70. Meine Gedanken sind düster, als wäre ich 80. Weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Und ich glaube, daran hört man schon, das hat einen ganz eigenen Rhythmus an Stellen. Es bricht auch manchmal ab. Es ist ein langer innerer Monolog, ein Bewusstseinsstrom, aber ohne artifiziell zu sein. Es ist auf eine sehr, sehr gute Art super realistisch. Und gleichzeitig erzählt sie zum Beispiel auch von ihren Träumen und dann wird es ganz fantastisch und surreal, wie eben so ein menschliches Bewusstsein auch funktioniert. Dieses ständige Halluzinieren in der Selbstkritik ist in diesem Buch von Zlata Roschall wirklich ganz wunderbar gelungen. Man wird süchtig danach. Lest es alle.
Grandios. Es wird sofort bei Genial Lokal bestellt. Ganz, ganz toll. Vielen Dank.
Vielen Dank dir, Samira, für die Erleuchtung der Begrifflichkeiten heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns dann, wenn er auferstanden ist, der Mann.
Bis dahin ein frohes Osterwochenende und passt aufeinander auf. Und bis vielleicht nächsten Freitag.
Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yum Yum, der unsichtbaren Tupperbox für den diskreten Foodie. Du möchtest Yum Yum 2 Wochen lang kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Korma. Bon Appetit!